machen normalerweise eine Sommerpause. Normalerweise ist es länger, als wir es dies Jahr machen werden. Ich gehe davon aus, dass wir der kommende Mittwoch ist der wievielte?
Siebte.
Der siebte, da treffen wir uns noch. Ich habe gerade von meinem Bruder Günni einen schönen Video gekriegt. Und zwar, es heißt der Anfang, ne? Oder? Am Anfang. Wer hat es gesehen? Es ist das Thema, was wir eigentlich sonntags haben. Die Geschichte von Jakob und Mea wird dargestellt. Aber ich fand es eigentlich sehr interessant. Wollen wir uns das nächsten Mittwoch angucken? Oder als Abschluss? Alles können wir nicht sehen. Das geht einige Stunden. Wir müssen nur einen Ausschnitt. Das ist aufgeteilt, also ganz klar aufgeteilt. Von daher ist es möglich. Dann machen wir das so. Und dann den Mittwoch danach und den danach. Das werden zwei Mittwoche werden ausfallen. Da sind wir in Heroldegg. Zwei Mittwoche sind wir in Heroldegg. Dann kommen wir wieder und Bill kommt mit. Und ich gehe davon aus, dass er gerne lehren wird, während er hier ist. Und ich gehe davon aus, dass ihr gerne zuhören wollt. Also dann machen wir den ersten Mittwoch in August wieder Bibelstunde. Das ist der vierte. Okay. Wir geben es euch aber schriftlich am Sonntag. Liebe Grüße von Bill, der hat vorhin angerufen. Ich dachte, es sei etwas Wichtiges. Er hat gesagt, ich sollte ihm unbedingt zurückrufen. Und ich habe ihn angerufen und er hatte mir nur zu sagen, dass er in der Sonne liegt in Costa Rica am Strand. Das wollte er mir sagen. Und ich habe ihm gesagt, und ich friere mir den Hintern hier ab im Keller bei 14 Grad und feuchtes Wetter. Also. Aber das wollte er mir sagen, unbedingt, dass er am goldenen, sandigen Strand in Costa Rica liegt mit Toni. Die machen ein Seminar für Fischer wahrscheinlich oder sowas. Aber liebe Grüße an euch. Ja, er ist wirklich zum Seminar da. Da gibt es eine Carrie Chapel auf Costa Rica. Ich denke, ich werde auch Carrie Chapel in Costa Rica und in Mallorca besuchen. Wir sind unterwegs mit den Jüngern. Jesus macht so eine Art Jüngerschule, eine ganz praktische, und er spricht schon lange mit den Jüngern über Nachfolge. Wir haben gesehen, wie er vom Berg der Verklärung herunterkommt und den mondsüchtigen Jungen heilt. Er verkündigt sein Leiden an, und dann haben wir die peinliche Verse über, wer wird der Erste sein, der Größte im Himmelreich. Dann lehrt er über unsere Beziehung zur Welt, auch was Steuern betrifft. Unsere Haltung einander gegenüber in der Gemeinde, bei der Ermahnung, er spricht von Vergebung. Und dann in Kapitel 19 haben wir Ehescheidung, Ehelosigkeit, segnet er die Kinder. Er hat immer Zeit zwischendurch auf diesen Weg. Er ist ja immer zu Fuß. Es ist, als ob Bill sagen würde, wir machen ein Seminar und fangen in Basel an, und das endet dann in Heroldegg, und wir müssen da quer durch die Alpen mit ihm. So war es bei Jesus, ne? Der war ständig unterwegs mit den Jüngern. Der hat da nicht irgendwo 3 Monate Bibelschule in Jerusalem gemacht. Er war ständig unterwegs. Und ich weiß es nicht, ob es gut für die Konzentration ist, wenn man sich bewegt. Ich habe gehört, dass es stimmt. Ich habe es nie probiert. Aber er ist unterwegs mit seinen Jüngern. Und wir lesen jetzt in Kapitel 20. Den letzten Rest von 19 haben wir nicht gemacht, aber da gibt es einen Zusammenhang zwischen die letzten Verse in Kapitel 19, Verse 27 bis 30, schneidet Petrus etwas an, was ihm bewegt. Jesus hat gerade was über die Gefahr des Reichtums gesagt. Und Petrus sagt zu ihm, lasst uns das mal ruhig lesen, in Vers 27 von Kapitel 19. Da fing Petrus an und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Was springt dabei raus für uns? Das ist der Apostel Petrus. Entweder war er unheimlich naiv oder unheimlich ehrlich. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, weil das eigentlich eine sehr peinliche Frage ist, oder? Das würden wir normalerweise nicht tun. Ich kenne das, wenn meine Kinder Geburtstag haben und ich kann mich erinnern, als ich damals Geburtstag habe und es geklingelt an der Tür und ich bin dann hingelaufen und habe gar nicht den Besuch ins Gesicht gesehen, sondern ich habe zu Händen hingeguckt und habe gehofft, dass es kein großes Geschenk war, sondern ein Umschlag wäre genug gewesen, weil ein Umschlag ja immer Geld drin ist. Und ich sehe, dass nicht nur ich so war, sondern ich sehe, meine Kinder sind genauso. Und wir versuchen, unsere Kinder irgendwo zu helfen, dass es nicht zu offensichtlich ist, weil es einfach peinlich ist, ne? Und nachher finden wir dann die Umschläge überall auf dem Fußboden und die Karten sogar und die Scheine zusammengebundelt, ne? Und die Kinder haben nicht einmal die Karten gelesen, oder? Er sagt, von wem hast du es gekriegt? Ich weiß gar nicht, von wem ist es. Ich weiß nur, wie viel. Ja, wir sind so als Menschen. Und ich finde, dass es entweder unheimlich mutig ist von Petrus oder der ist einfach blöd, so eine Frage zu stellen, weil sich etwas offenbart, was unheimlich peinlich ist. Ne? Warum folgt er denn Jesus? Nach wem gewinnen? Was hat er? Will er einer der Ersten sein, wie seine Kollegen? Das Thema kommt nochmal auf, schon wieder, obwohl es gar nicht so lange her ist, dass sie sich darüber gestritten haben. Ja. Welche Stellung habe ich? Wer bin ich im Reich Gottes? Was bekomme ich denn zurück? Jesus aber sprach zu ihm, zu ihnen, nicht nur zu ihm. Interessant, ne? Also Petrus stellt die Frage und er spricht mit allen, weil er weiß, in den Köpfen sind genau dieselben Fragen da. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird, auf den Thron seiner Herrlichkeit auch sitzen, auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Und wer Häuser? Also er bekommt von mir mehr, als ihr jemals verdient habt. Ihr seid fleischlich gesinnt, ihr denkt nur an euch selbst, ihr seid unbarmherzig mit Menschen. Dennoch will ich euch reichlich beschenken mit Vollmacht, mit einer Stellung in die Zukunft, auch über die verschiedenen Stämme in Israel. Und dann geht er zum Materiellen über und wer Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt, um meines Namens willen, der wird's hundertfach empfangen und das ewige Leben ererben. Gott schuldet keinen Menschen etwas. Wir schulden ihm was. Wir sind schuldig geworden. Wir sind schuld. Wir sind die Schuldner. Er ist derjenige, der uns dennoch beschenkt mit geistlichen Dingen und auch materiellen Dingen. Er will Petrus und die anderen sagen, einfach mit dem Vers jetzt, mit dem letzten Vers, Vers 30, dass die Gesinnung einfach falsch ist. Warum immer ich? Warum? Was bekomme ich? Wer bin ich? Was für eine Stellung habe ich? Werde ich der Erste sein? Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten werden. Aber viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Es geht ja hier um Gottes Reich. Bei mir ist eine andere Ordnung. Und wir gehen etwas mehr auf diesen Satz später ein, denn dieser Satz taucht nochmal auf in Kapitel 20. Und Kapitel 20, Vers 1, denn das Himmelreich gleicht einen Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für sein Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in sein Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin, abermals ging er aus um die sechste Stunde und die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinen Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Das baut eine gewisse Spannung an, denn wenn die Letzten so und so viel kriegen, die Letzten, die eingestellt wurden, werden diejenigen, die ja zuerst angefangen haben, eine Menge mehr kriegen. Ne? Und Jesus wusste ganz genau, was er damit auslöst, gedanklich bei den Jüngern. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und auch sie empfingen ein jeder eine Silbergroschen. Und als sie denn empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über ein Silbergroschen? Ein Silbergroschen war ein Tageslohn. Es war im Vergleich mit heute 50 Euro oder so wert damals. Und derjenige, der den ganzen Tag gearbeitet hat, hat seinen Lohn bekommen. Derjenige, der aber später gerufen oder berufen wurde zum Arbeiten, bekam dennoch seine 50 Euro. Und da meinten diejenigen, die früh angefangen haben, das ist nicht fair. Aber ich sage, wieso ist das fair? Ihr habt doch mein Wort gehalten. Ich habe euch das gegeben, was ich euch versprochen. Warum wollt ihr mich daran hindern, dass ich andere auch genauso behandle wie euch? Die Freiheit habe ich doch. Letzten Endes sagt er, ich verstehe nicht, dass ihr da ein Problem habt. Antwortete aber und sagte zu ihnen, einen von ihnen, mein Freund, ich tue dir doch nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Es gab ein Problem in den Köpfen der Jünger. Es gab ein Problem auch in Israel. Sie meinten, weil sie alle Abrahams Kinder waren. Sie meinten alle, weil sie Juden waren, dass sie von Gott mehr geliebt werden als andere. Das auserwählte Volk. Und es gibt viele Geschichten da im Neuen Testament, die das eigentlich deutlich machen, dass die Juden das tatsächlich gemeint haben. Sie hätten das gute Recht, bevorteilt zu werden über andere, gerade über die Heiden. Es gibt die Geschichte da, die haben wir eigentlich schon gemacht vor einigen Wochen, und zwar die Frau, die kommt und bittet in Matthäus, können wir aufschlagen, Matthäus Kapitel 15, und sie gibt Jesus eine klare Antwort und Jesus lobt sie dafür, für ihr Denken, für ihr Vertrauen, für ihr Glauben. Und zwar in Kapitel 15, Vers 21. 21, und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner, meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir! Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Jesus hat das nicht so gemeint, wie es hier klingt. Er will sie nur herausfordern, dass sie das sagt, was sie im Herzen eigentlich glaubt, sonst wäre sie nie gekommen. Und deswegen kommt er zum Glauben und lobt ihr Vertrauen. So wie du das sagst, so ist Gott nicht, letzten Endes. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und das Problem war hier ständig in die Luft. Und durch diese Geschichte möchte Jesus einiges klären, dass er alle Menschen gleich liebt und gleich achtet. Und ich habe die Freiheit, den anderen zu segnen, wie ich das gerne möchte. Es ist doch mein Segen. Wo der Jude normalerweise gedacht hat, oder der religiöse Mensch überhaupt, dass er sich irgendwie etwas verdient hätte, durch dem, dass er als Jude geboren wurde. Oder ein religiöser Mensch, weil er gewisse Taten getan hat, hat er gedacht, ich verdiene eine zusätzliche Zuneigung. Die Jünger waren so lange mit ihm unterwegs, 3 Jahre, und haben gedacht, nun, wir haben alles verlassen, alles losgelassen, um dir, was bekommen wir jetzt dafür? Das Thema geht hier weiter. Nimm, was deins ist und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was meins ist oder mein ist? Siehst du, schält rein, weil ich, ist das Schäl? Schält rein, weil ich so gütig bin. So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Er wiederholt diesen Satz. Er meint, dass es im Beispiel und bezieht sich auf das jüdische Volk. Er nimmt es aber auch im Sinne, dass Gott gerecht ist und allen gleich gibt. Es kommt nicht darauf an, wer zuerst ist oder wer zuletzt ist, sondern es kommt und es hat etwas zu tun mit der Gesinnung des Herzens. Wer ist denn der Letzte eigentlich? Der Letzte ist doch derjenige, der nachgibt, oder? Der Letzte ist derjenige, der sich bedrängen lässt, übervorteilen lässt, der sich auslachen lässt. Der ist immer der Letzte. Und wir müssen einfach Mut haben, es so zu lassen. Denn die Letzten werden im Himmel die Ersten sein. Ich glaube, dass Jesus auf jeden Fall den Jüngern etwas deutlich machen will, und das ist, dass die Gesinnung ihres Herzens immer noch nicht das ist, was es sein sollte. Darum geht es Jesus hier. Es gibt da eine Geschichte oder eine Situation, die entsteht zwischen Johannes und Petrus. Und zwar nach Jesus Auferstehung. Johannes Kapitel 20. Und Verse 20, Verse 1 bis 6. Am ersten Tag der Woche kommt Maria von Magdala früh, als es noch finster war, zu Grab und sieht, dass der Stein vom Grab weg war. Da läuft sie und kommt zu Simon Petrus und zu den anderen Jüngern, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen. Johannes schreibt das hier. Sie haben den Herrn weggenommen aus dem Grab, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus und der andere Jünger, da meint er sich selbst mit Johannes, hinaus, und sie kamen zum Grab. Es liefen aber die zwei miteinander, und der andere Jünger lief voraus. Der macht sich hier zum Ersten. Das muss man sehen, er schreibt es. Er schreibt ja immer wieder in diese Form, der andere Junge. Äußerlich klingt es so sehr demütig, ohne Namen, er nennt sich nicht. Ne? Der Junge, der von Jesus am meisten geliebt wurde, sagt nicht ich, Johannes. Dieser Junge, dieser ganz fromme Streber, läuft schneller als Petrus und kam zuerst zum Grab. Schaut hinein und sieht die Leintücher liegen, er ging aber nicht hinein. Da kam Simon Petrus ihm nach und ging in das Grab hinein und sieht die Leintücher liegen. Wer ist da der Erste? Der Letzte ist der Erste. Petrus geht hinein. Er führt es zu Ende. Johannes ist zuerst da, führt es aber nicht zu Ende, geht nicht hinein und wird zum Letzten. Die ganze Sache mit der Gesinnung, den Ersten sein zu wollen, ist nicht gut und nicht richtig. Und am Ende werden wir den Letzten sein. Johannes wollte sich auch in der Geschichte im Mittelpunkt stellen, aber ohne es zu wissen, offenbart er in der Geschichte, die er hier erzählt, dass er der Letzte ist. Warum? Er ist nicht hineingegangen. Er ist nicht hineingekommen. Menschen, die wirklich die Ersten sein wollen, müssen sich zurückhalten. Sie müssen sich ausstrecken und beständig sein. Sie müssen dabei bleiben. Ich kann nicht der Erste sein durch dem, dass ich einen gewaltigen Spurt mache in mein Glaubensleben und dann irgendwann 5 Jahre später schmeiße ich alles hin und mache eine Pause für 12 Jahre. Und das machen viele, ne? Und dann kommen sie zurück. Ich muss die ganze Sache geistlich angehen. Streben ist nicht angesagt. Und Jesus hat es hier mit Streber zu tun. Ich finde es eigentlich eine sehr interessante Geschichte hier mit Johannes und mit Petrus in diese Situation. Und Jesus zog hinauf, wieder zurück zu Matthäus Kapitel 20, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Sie sind unterwegs, ständig unterwegs. Und nahm die 12 Jünger beiseite und sprach zu ihnen auf dem Wege: Siehe, wir ziehen hinauf nach Jerusalem. Das war aus die Zeit des Passafestes, ne? Und der Menschensohn wird den hohen Priestern und Schriftgelehrten überantwortet werden, und sie werden ihm zum Tode verurteilen. Er spricht also schon wieder über sein Leiden. Und werden ihn den Heiden überantworten, damit sie ihn verspotten und geiseln und kreuzigen, und am dritten Tage wird er auferstehen. Da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihn nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr: Was willst du? Sie sprach zu ihm: Lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu den einen Rechten und den anderen zu deiner Linken. Also Jesus hier hat gerade zweimal ganz deutlich gesagt, die Ersten, die Streber werden die Letzten sein, und die Letzten, diejenigen, die es geistlich angehen, diejenigen, die selbstlos sind, die Rücksicht nehmen, die andere vorlassen, sie werden die Ersten sein. Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie antwortete ihm: Ja, das können wir. Er sprach zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist, von meinem Vater. Wer sitzt da zu Rechten? Das war das doch Jesus, oder? Das ist ziemlich anmaßend, was die Mutti hier im Auftrag der Jünger versucht hier anzuschieben. Das ist gut möglich, dass es nicht nur bei ihr da ist, sondern bei ihren zwei Söhnen. Das ist ein Wunsch der Familie. Es ist oft auch eine Sache der Familie, ne? Als dass sie 10 hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Und jetzt erzählt er eine Geschichte, die eigentlich in dem Ganzen hineinpasst, oder was heißt, er benutzt eine Situation, um ihnen etwas deutlich zu machen. Und als sie vom Jericho fortgingen, folgte ihm eine große Menge. Und siehe, zwei Blinde saßen am Wege. Diese Geschichte erzählt nicht nur Matthäus, sondern Markus und Lukas erzählen dieselbe Geschichte. In Markus Kapitel 10 finden wir das, auch in Lukas Kapitel 18. Und wir wissen von, ich glaube, es ist Markus, ich bin nicht sicher, von Markus oder Lukas, dass der eine Bartimäus heißt. Und siehe, zwei Blinde saßen am Wege, und als sie hörten, dass Jesus vorüberging, schrien sie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich. Aber das Volk fuhr sie an, dass sie schweigen sollten, doch sie schrien noch viel mehr: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich unser. Jesus aber blieb stehen, rief sie und sprach: Was wollt ihr, dass ich für euch tun soll? Hier haben wir zwei Blinde, die stören, genau wie die Kinder jetzt, ne? Vor einigen Tagen waren es die Kinder, die störten, und sie haben versucht, sie wegzujagen. Jetzt stören hier diese Blinde, die schreien nach Hilfe. Und das Wort hier, was gebraucht wird im Urtext, bedeutet das Schreien einer Mutter, wenn sie gebärt. Das ist dasselbe Wort. Auf Englisch ist das Wort they cried out. Und das ist eine gute Übersetzung, weil es Schreien mit Tränen ist, beides. Es ist mit Schmerz verbunden. Es ist ein verzweifelndes Schreien, ein lautes Schreien, verbunden mit Weinen. Sie haben von den Jesus gehört, das ist eigentlich von den anderen Erzählungen von dieser Geschichte deutlich, dass sie wussten ganz genau, dass das Jesus ist und dass Jesus heilen konnte, dass er in der Lage war, sie zu heilen. Und das war die einzige Hoffnung, die sie hatten, ihm jetzt zu erwischen. Und sie müssten ihn zum Stehen bringen. Nun bewegte sich ja Jesus mit Hunderte, vielleicht mit Tausenden von Leuten. Er war umgeben, so stark umgeben, dass er nicht merkte, wo Leute ihm angefasst haben. Er wusste gar nicht, wer das ist. Er wurde ja ständig bedrängt von einer Masse von Menschen. Und es bewegte sich wie eine Karawane durch die Gegend, über Tage. Und hier schreien zwei Menschen und Jesus tut zumindest zuerst, als ob er es nicht hört, dann schreien sie noch lauter. Und die Menschen um sie herum schreien sie wahrscheinlich an, sie sollen ruhig sein. Ne? Sie sind ja nicht wichtig, das sind nur Blinde. Bleibt doch ruhig blind, letztendlich hätten sie denen sagen können. Ne? Halt doch die Klappe, das würde bedeuten, bleib doch blind. Aber sie schreien, weil sie wissen, das ist die einzige Möglichkeit, dass wir im Leben haben, sehen zu werden. Jesus kommt gerade vorbei und er geht vorbei. Er ist immer unterwegs. Aber in dieser Situation, obwohl ihm Hunderte, Tausende wahrscheinlich nachfolgen, bleibt er stehen. Und es ist wie ein Verkehr wahrscheinlich. Ne? Wenn man der Verkehr dicht ist, so Feierabendverkehr, und wir hängen da alle ziemlich dicht hintereinander an der Ampel und wir wissen nicht, ob es rot wird oder nicht. Ne? Und wir wollen alle unbedingt rüber über die Kreuzung. Wir bremsen und dann fahren 5 Leute, ne, hinten drauf. Also es muss eine ähnliche Situation gewesen sein. Und Jesus ist es aber anscheinend egal. Da schreit jemand und er hält an. Hier zeigt er den Jüngern, Barmherzigkeit ist angesagt. Nicht wer ist der Erste, was springt für uns dabei heraus, sondern Barmherzigkeit will Gott hier im Mittelpunkt stellen. Jesus aber blieb stehen, rief sie und sprach: Was wollt ihr, dass ich für euch tun soll? Wir können mal ganz kurz lesen, ich musste mal gucken, ob das Markus oder Lukas ist. Entweder Markus 10 oder Lukas 18. Markus 10 und Vers 46 bis 52 ist die Geschichte der Heilung dieser zwei Blinden. Und sie kamen nach Jericho, und als er aus Jericho wegging, er und seine Jünger und eine große Menge, da saß ein Blinder, Bettler am Wege, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien. Also er wusste ganz genau, Jesus heilt die Blinden. Das hat er gehört. Die Lahmen gehen, die Blinden sehen, die Tauben hören. Fing er an zu schreien und zu sagen: Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und viele fuhren ihn an. Er solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr: Du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und Jesus blieb stehen und sprach: Ruft ihn her. Und sie riefen den Blinden und sprachen zu ihm: Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Interessant, ne? Jesus hat ihn wieder gesehen, noch vielleicht gehört. Und sie schreien noch lauter und die sagen ihm: Halt doch die Klappe. Jesus bleibt aber stehen und sagt: Wer ruft denn da? Wer ist denn da? Bringt doch diese beiden rüber oder diesen Menschen rüber. Und dann verändert sich ihre Sprache sofort. Sei getrost, steh auf, er ruft dich. Das sind doch Heuchler, oder? Halt die Klappe, bleib doch blind. Steh auf, schnell, er ruft dich. Innerhalb von ein paar Sekunden. Unbarmherzig aber, fromm. Da warf er seinen Mantel von sich, sprang auf und kam zu Jesus. Ich denke, das Bild hier, das Markus malt es eigentlich, hat sehr viel zu sagen. Diese Mäntel waren so Tücher, die sie ja umwickelt hatten, ne, wie man das heute noch sieht, da in den arabischen Ländern und auch überhaupt in der dritten Welt. Ne. Wenn es kühl ist, am Morgen oder am Abend oder auch nachts, die wickeln sich da in diese Dinge und die sind letzten Endes eingebunden. Die können sich gar nicht richtig bewegen. Er hätte nicht zu Jesus gehen oder laufen können, das hätte er nicht tun können. Er sprang auf und befreite sich von diesem Mantel, der ihm umwoben hat. Ist das richtig auf Deutsch? Er werft es weg. Warum? Das verhindert ihm, zu Jesus zu kommen. Er will, aber er kann nicht. Es gibt diese Dinge, die ihn binden. Und zu Jesus zu gelangen, muss er diese Dinge loslassen, diese Dinge, die zwischen ihm und Jesus stehen. Wir müssen das loslassen, was uns bindet, wenn wir zu Jesus wollen, um geheilt zu werden. Jesus, ich glaube, Matthäus schreibt das, Anfang des Evangeliums sagte, dass Jesus lehrte, predigte und heilte. Das tat er alles, als er unterwegs war. Sein Ziel war, durch das Evangelium Menschen zu lehren, durch die Predigt sich zu verändern und zu erreichen im Herzen, und sie auch zu heilen und aufzurichten. Und interessanterweise war, er heilte die Blinden. Was ist eigentlich ein Blinder? Er heilte die Lahmen. Was ist ein Lahmer eigentlich? Klar, ist jemand, der nicht gehen kann, aber geistlich gesehen. Was ist ein Lahmer? Was ist ein Tauber? Jemand, der nicht hören kann, und weil er nicht hören kann, kann er nicht gehorsam sein. Jemand, der blind ist, ist jemand, der zwar hört, aber das Evangelium nicht versteht. Da ist ein Schleier da. Da sind Bindungen da. Jesus aber blieb stehen, rief sie und sprach, was wollt ihr, dass ich für euch tun soll? Sie sprachen zu ihm, Herr, dass unsere Augen aufgetan werden. Und das ist das, was, behaupte ich, Jesus gerade will. Deswegen passt diese Geschichte rein. Er möchte unbedingt, dass die Jünger nun das begreifen, was er hier ihnen sagen will. Sie, deren Augen sollen aufgetan werden, damit sie das Evangelium verstehen. Das, was er ihnen in den letzten Wochen gelehrt hat. Sie haben es immer noch nicht verstanden. Sie wollen immer noch der Erste sein. Sie wollen immer noch wissen, was springt für mich dabei heraus. Sie wollen immer noch zu seinen Linken und seinen Rechten sitzen. Er lehrt und lehrt, es verändert sich aber nicht. Sie nehmen etwas auf, aber begreifen das nicht. Er malt ihnen Bilder, erzählt ihnen Geschichten wie kleine Kinder. Sie sehen es immer noch nicht. Es geht nicht rein. Und ich staune über Jesus' Geduld mit mir, über Jesus' Geduld mit den Jüngern. Wie lange er wartet und was er alles unternimmt und was er für Bilder macht und uns Geschichten erzählt, was er für Umwege geht, um uns zu erreichen und etwas deutlich zu machen, um uns die Augen letzten Endes aufzutun. Und es jammerte Jesus und er berührte ihre Augen. Gott tut es weh, ihm. Er ist traurig darüber, dass wir die Dinge, die er uns mitteilen möchte, nicht sehen, nicht verstehen. Die geistliche Blindheit der Jünger macht ihn traurig. Sie sind unbarmherzig und ihre Unbarmherzigkeit, ihre Hart und Kalt, Kalte Herzen, ihre harte und kalte Herzen machen sie blind. Lasst uns mal gucken in 2. Petrus. Petrus spricht darüber und sagt uns deutlich, was uns blind macht. Wer ist lahm? Wer ist blind? Das ist nicht nur eine materielle Sache. Wenn Jesus über Heilung spricht, dann meint er mehr als eine physische, materielle Veränderung. Zweiter Petrus, Kapitel 1, Vers 5. So wendet alle Mühe daran und erweist in euren Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unser Herrn Jesus Christus. Wer dies aber nicht hat, der ist blind und tappt im Dunkeln herum. Hier geht es um Erkenntnis. Hier geht es nicht um eine physische Behinderung. Hier geht es um eine geistliche Behinderung. Und Petrus nennt das Blindheit. Paulus schreibt an der Korinther und sagt, wenn ihr die Liebe nicht habt, dann habt ihr nichts, gar nichts. Überhaupt nichts. Ihr mögt alles erkennen, ihr mögt alles wissen, ihr mögt auch, Jakobus sagt, alles tun. Wenn es aber nicht in der Liebe ist, wenn es nicht in Vertrauen auf Gott, wenn es nicht getan wird, um Gott zu verherrlichen, so ist es nicht. Es ist wie eine klingende Schelle. Es ist eine Tat, das vollzogen wird, aber es vergeht, es bleibt nicht, weil es nicht in der Liebe ist. Blind ist also derjenige, der unbarmherzig ist. Barmherzigkeit und Liebe sind Worte in der Bibel, die gehen immer miteinander. Eigentlich ist Liebe Barmherzigkeit, denn Liebe ist ja Selbstlosigkeit. Liebe ist nicht, wie man in der Welt sagt, nicht ein Gefühl. Es ist auch nicht nur ein Gefühl. Es ist mehr. Liebe ist eine Tat. Liebe ist, wo ich von mir selbst wegschaue, meine eigenen Interessen, meinen eigenen Verlangen, meine eigene Lust, meine eigene Erfüllung und denke dann, losgelassen von diesem Trim, denke ich an andere, bin für andere, ich bin barmherzig. Die Liebe macht mich barmherzig. Ein Mensch, der nicht lieben kann, ist unbarmherzig, er ist hart. Und das ist das Problem der Jünger hier, und Jesus gebraucht diese Situation, um ihnen deutlich zu sagen, dass sie die Dinge, die sie eigentlich kapieren müssen, immer noch nicht begriffen haben, dass sie immer wieder dieselben Fehler machen. Und sie werden sie tun, bis sie nach Jesus' Auferstehung angerührt werden vom Heiligen Geist, erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, da verändert sich plötzlich alles und die sind nicht wieder zu erkennen in ihre Selbstlosigkeit, in ihre Warmherzigkeit. Petrus' Leben wird verwandelt. Paulus, da haben wir wieder die ganze Sache mit Erste und Letzte. Paulus sagt, wenn es ein Erster gibt unter den Jüngern, dann bin ich es. Er hat die Freiheit, das zu sagen. Wann kommt aber Petrus dazu? Zur 11. Stunde. Da sind die Jünger schon 3 Jahre mit Jesus gewesen. Er kommt zur letzten Stunde, kurz vor Feierabend. Er ist der Letzte, der sich bekehrt vor den Jüngern. Aber er sagt, in der Hingabe, in meiner Liebe für Gott, und er hat den Mut, es zu sagen, bin ich ein Vorbild. Warum? Paulus hat doch alles zurückgestellt in seine, alles. Er hat alles als Kot geachtet. Er lässt alles hinter sich und den Ziel, den er jetzt nun hat, in Jesus Christus zu erlangen. Und das ist Jesus Thema gewesen hier mit den Jüngern. In mein Reich ist es ganz anders. Da geht es um ganz andere Dinge. Ihr wollt immer noch der Erste sein. Ihr wollt, dass für euch etwas herausspringt. Ihr wollt, dass andere über euch gut reden, dass andere über euch staunen. Da geht das überhaupt gar nicht im Reich Gottes. Das hat überhaupt keinen Raum. Und wenn ihr so drauf seid, werdet ihr im Himmel die Letzten sein. Wenn ihr aber die Ersten sein wollt, dann müsst ihr alles loslassen. Alles menschliche Streben, alles haben wollen, diesen Verlangen, gesehen zu werden, bevorteilt zu werden und mir vertrauen. Jesus, wir haben gesehen in den letzten Wochen, wie schwer die Jünger es hatten und wie blind sie waren für dem, was du ihnen sagen wolltest. Obwohl sie Tag und Nacht mit dir waren, obwohl sie dir so nah waren wie keine andere. Sie hatten diesen Vorrecht, mit dir zu gehen, 3 Jahre lang und alles mit dir zu teilen, was du hattest. Im Materiellen hast du für sie gesorgt, aber auch im Geistlichen hast du ihnen die wertvollsten Dinge gegeben, die du überhaupt hattest, weiterzugeben vom Vater. Und sie haben es nicht kapiert und nicht begriffen. Sie waren gebunden in ihren Mantel wie der Bartimäus. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, von den Jüngern zu lernen. Wir danken dir, dass du gestorben bist und auferstanden bist und dass du im Himmel sitzt zum Rechten des Vaters, dass du unser Fürsprecher bist und dass du deinen Heiligen Geist ausgegossen hast auf alles Fleisch. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir alles loslassen, dass wir unser Mantel wegwerfen, unser Mantel der Selbstsucht und Ich-Bezogenheit, dieser Mantel, das uns festbindet und verhindert in der Nachfolge, das Sorgen um unser Ich, Herr. Das ist etwas, was wir nicht tun können, Herr. Du musst uns helfen. Du musst uns überzeugen, genauso wie die Jünger. Und wir bitten dich, Geist Gottes, dass du nicht aufhörst, in uns zu wirken, bis wir geheilt werden. Wir sind lahm und wir sind taub und wir sind blind. Wir danken dir aber, dass du uns das Brot des Lebens bringst, das Wasser des Lebens, dass du dein Blut vergossen hast, um uns zu reinigen und zu heilen. Bitten dich, dass wir in dieser Hoffnung auf Heilung aufspringen, wie der lahme Bartimäus aufgesprungen ist. Und dass wir auch alles loslassen, was uns hindert, Herr, in unser Herzen. Verborgene Sünden, Bitterkeit, Unvergebung, Stolz. Alles, Jesus, was unsere Beziehung zu dir betrübt. Wir preisen dich und danken dir für dein Wort und bitten dich, dass du nicht aufhörst, in uns zu wirken, Herr. Wir danken dir, du, auch wenn wir verzweifeln, auch an so ein Wort wie heute Abend, Jesus, wo wir denken, wie soll das gehen? Du hast gerade vor einer Woche gesagt, ja, für den Menschen, es ist nicht möglich. Es geht gar nicht. Aber Gott, ist es möglich. Wir danken dir, Herr. Du kannst uns verändern und befreien. Wir preisen dich und beten dich an. Amen.